Ja, Herr, diese Aussage sei auch unsere zentrale Botschaft, die immer wieder weitergeben. Wir danken, dass du sie uns offenbart hast und dass du diesen Weg geöffnet hast. Dass jeder, der diesen Glauben ergreift und du ihm diesen Glauben schenkst, auch diesen Weg des Heils, den einzigen Weg beschreiten kann. Wir loben und preisen dich darüber. Nun bitten wir auch für diesen Abend, für Bruder Karl Leier, dass er diese Botschaft lebendig machen kann und sie uns wieder tief ins Herz gesprochen wird, damit wir wirklich verstehen, was es heißt, in dir zu wohnen und du in uns. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen.
Amen.
Mach das ein bisschen näher so.
Ich habe ja noch eine Bringschuld von gestern Abend, habe ich angekündigt. Ich werde darüber heute Abend etwas sagen, aber erst an der richtigen Stelle. Kommt aber ziemlich am Anfang. Warum ist heute nur der Glaube an Jesus Christus der richtige? Bei dieser Frage kommt mir es eigentlich auf jedes Wort an. Warum ist heute? Das bezieht sich auf das, was wir gestern Abend und auch ein Stück heute Morgen gehört haben, nämlich die ganze Entwicklungslinie vom Alten ins Neue Testament hinein zu erkennen, zu wissen, dass das, was wir heute haben, natürlich im Alten Testament wurzelt, siehe Abraham, der Vater aller Glaubenden, und dann den ganzen Fortschritt der Heilsoffenbarung, die Gott gegeben hat, bis hin zu Jesus Christus, dem Zentralgeschehen, das ja nun absolut nicht mehr überboten werden kann und auch nicht soll. Deshalb der Glaube an Jesus Christus heute, aber das wird allein nur. Warum ist heute nur der Glaube an Jesus Christus der richtige? Es könnte sein, dass das manche auf die Palme bringt, zu sagen, heute, ja, da muss man doch anders kommen, da kann man doch nicht so intolerant sein. Das schließt ja das andere geradezu aus. Ich habe gestern Abend versucht, die Sache mit dem Glauben in ihrer Vielfalt und Vielfältigkeit und in ihrem Durcheinander zunächst am Anfang zu zeigen, weil jeder glaubt was, der Jakobus meint sogar die Teufel glauben und zittern. Also glauben und seinen besonderen Glauben haben, vielleicht auch bloß sein Gläublein. Nicht wahr? Das ist eine solche Vielfalt, wie soll man sich da durchfinden? Und nun konzentrieren wir uns heute Abend auf dieses eine. Nur der Glaube an Jesus Christus. Mir ist das Thema sehr wichtig. Und ich bitte sehr herzlich darum, dass wir uns nicht von dem, was heute manche meinen, es sei zeitgemäß, weil angeblich heute alles anders ist, dass wir uns hier auf das große Toleranzdebakel einlassen und meinen, ja, man müsste heute gerade tolerant sein und eben auch in dieser Frage. Wir befinden uns da in guter Gesellschaft, weil ja bereits Friedrich der Große gemeint hat, jeder nach seiner Fasson, obwohl er das ein bisschen wahrscheinlich anders gemeint hat, als wir das heute auslegen. Hauptsache, jeder glaubt was. Was? Ich glaube, du hast es gestern Abend mit Recht betont. Es geht gar nicht so sehr um das Was, sondern um den Wen. Ja, eben, dass man heute eben so oberflächlich sagt, Hauptsache jeder glaubt was. Wäre das etwa richtig? Jetzt will ich meine Bringschuld abtragen an der Stelle. Wäre das etwa richtig, zu sagen, naja, ob wir an der Stelle so eng sein dürfen, wie ich versucht habe, das damals zu sein, eng? Das war ein Gespräch mit einem Hindu, es war ein Inder. Im Rahmen einer jährlichen Konferenz war das. Ich war als Gast untergebracht in einem Quartier, in einer Familie. Da war der Hausvater ein Inder, ein Hindu. Wir hatten Gelegenheit, miteinander zu sprechen, intensiv. Und Hindu-Gläubige sind offen für Gespräche, übrigens auch Moslem-Gläubige. Das sollten wir uns nicht fürchten. Wirklich klar, gezielt Gespräche zu führen. Also, wir hatten Gespräche und nicht bloß übers Wetter. Und da kam an einer Stelle in diesem Gespräch Folgendes. Ich habe gemeint, das zu vertreten, was die Bibel sagt, klar, Jesus Christus, das Zentrale. Und er war dann auf einmal der Meinung, und das war seine Formulierung, wissen Sie, es gibt viele Wege zu Gott, und das ist genau hinduistisch. Es gibt viele Wege zu Gott. Und jetzt kommt die Begründung aus seinem Mund. Denn wir sind ja alle Gottes Kinder. Genau so. Denn wir sind ja alle Gottes Kinder. Ich habe damals prompt und direkt darauf geantwortet, wir sind alle Gottes Geschöpfe. Aber Gottes Kinder werden wir nur durch Jesus. Hätte ich damals toleranter sein müssen? Ich habe es nicht fertig gebracht. Ich habe ihn nicht einfach bloß so laufen lassen können. Nun, es gab deshalb keinen Krieg. Ich blieb also Gast in dieser Familie, hat mich nicht rausgeschmissen. Gottes Geschöpfe, das war ja gestern Abend das Thema, nicht? Oder Gottes Kinder. Das ist bis heute eben ein Streitpunkt. Oder müssen wir über auf die Szene positiv eingehen? Hat sich abgespielt auf dem Frankfurter Bahnhof. Nicht bei mir, sondern bei einem unserer früheren Bischöfe. Es war Bischof Wunderlich, der uns dies erzählt hat. Ich meine, es war auch bei einer jährlichen Konferenz, also vor versammelter Mannschaft quasi. Er steht mit einem Afrikaner, also Farbigen, auf dem Bahnhof in Frankfurt, wartet auf den Zug. Sie stehen da, unterhalten sich, müssen noch eine Zeit lang eben Wartende sein. Und da stürmt plötzlich eine Frau auf die beiden zu, spricht den schwarzen Afrikaner an. Ach, wissen Sie, ich freue mich, dass ich Sie hier sehe. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Frau alles gesagt hat. Und hat dann gemeint, sie müsse also so spontan und enthusiastisch ihrem Herzen Luft machen. Wissen Sie, ich bin auch Buddhist. Dann hat der schwarze Afrikaner gesagt, oh, das tut mir aber leid. Da haben Sie gegen ein Brot einen Stein eingetauscht. Ich bin Christ. Es war ein afrikanischer Bischof. Ich möchte heute Abend jetzt nachweisen, dass das, was wir vertreten, wenn wir sagen, nur der Glaube an Jesus Christus ist der richtige, dass es eben kein Stein ist, sondern Brot. Das Brot, von dem wir alle leben und von dem eigentlich jeder Mensch leben soll, sollte. Und eigentlich nur auch von diesem einen Brot leben kann. Richtig leben kann. Nun habe ich ja eine Warum-Frage gestellt. Warum ist nur der Glaube an Jesus Christus der richtige? Auf Warum-Fragen muss man antworten mit Darum oder mit Weil. Man muss es begründen. Ich möchte also jetzt nicht die Tatsache, dass es so ist, nachweisen, sondern warum das so ist. Mein erster Punkt, weil es Jesus selber gesagt hat. Das ist ein Wort aus seinen Abschiedsreden. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Ganz klar. Johannes 14, Vers 1. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Oder in Johannes 12. Jetzt könnte ich eine ganze Liste von solchen oder ähnlichen Jesus-Worten anführen, die ganz deutlich und konsequent eben das Glauben an ihn in den Mittelpunkt stellen. Wer an mich glaubt, der glaubt an den, der mich gesandt hat. Johannes 12, da könnte man noch mehr Verse dazu zitieren. Das muss ich allerdings lesen. Johannes 12, 44 bis 46. Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Klar, konzentriert, wirklich bezogen auf die Person Jesu. Oder das andere, noch bekanntere Wort aus Johannes 14, Vers 6, wo Jesus als Antwort auf eine entsprechende Frage aus dem Jüngerkreis geantwortet hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein solch ausschließliches Wort, dass man daneben, davor und danach ja eigentlich nichts anderes irgendwie tolerieren kann. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich niemand. Von daher kann und darf man auch kein Sonderwerk für Israel ableiten. Da hatten wir heute Abend ein Gespräch am Tisch. Ja, da sind wir uns ja einig. Wohl etwas, was im Lande hin und her da und dort doch auch diskutiert wird. Gibt es da einen Sonderweg? Wenn Jesus hier so klar gesagt hat, niemand kommt zum Vater, nur durch mich, dann dürfen wir die Sache doch heute nicht aufweichen und sagen, ja, aber heute, weil es vielleicht gerade heute die Zeit ist. Wie kommt Jesus zu dieser scheinbar intoleranten Behauptung? Wäre es nicht barmherziger, sozusagen jeden laufen zu lassen? Wenn du meinst so, na bitteschön, probier's. Wenn du meinst anders, bitteschön, probier's. Ich will ein Bild bringen. Wenn einer unterwegs ist in der Wüste, schon lange, das Wasser geht aus, er ist dem Verdursten nahe. Und unterwegs begegnet ihm einer, der weiß, wo die Oase ist. Der so halb Verdurstende hat schon bereits so Halluzinationen und sieht am Horizont, Oase gibt's ja. Nicht? Da meint er, ich muss nur noch eine kurze Strecke und dann bin ich bei der Oase. Und kommt dann dorthin und kommt eben nicht dorthin. Und die Oase kommt immer nicht, weil er schon bereits seinen Halluzinationen erliegt. Also er ist unterwegs als Verdurstender. Und es begegnet ihm einer, der ihm sagen kann, jetzt nicht als Halluzination, sondern wirklich klar, du musst die Strecke jetzt noch machen. Aber pass auf, da vorne geht's links ab oder was auch immer. Und dann triffst du die Oase, wo es Wasser gibt. Und er sagt ihm das nicht, dann ist es doch einem Verbrechen gleichzustellen. Der weiß, wo die Oase ist und dem Verdurstenden nicht sagt, wohin der Weg geht zu dieser Oase, das heißt zum Wasser. Ja, also wird er nicht straffällig, Bruder Amtsrichter, der wird doch straffällig. Also, unterlassene Hilfeleistung ist es. So, und ja, wunderbar. Also, nicht die unterlassene Hilfeleistung ist wunderbar, sondern, dass das bereits rechtmäßig festgeschrieben ist. Und so machen es viele Christen unserer Tage, wenn sie nicht sagen, wo in der Wüste dieser Welt das Wasser des Lebens ist, dass es nur bei Jesus gibt. Denn wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, so hat doch Jesus gesagt. Hat es Mohammed gesagt? Konfuzius, jetzt können wir die ganze Liste der verschiedenen Religionsgründer da anführen. Das hat keiner gesagt, das konnte keiner sagen. Also unterlassene Hilfeleistung. Bitte sagen wir das, nein, sehen wir das doch einmal auch unter diesem Aspekt. Nicht jetzt meinen, ja, heute muss alles tolerant ablaufen und wir dürfen ja dem anderen doch nicht zu nahe treten. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich, ist schon wieder so eine Bringschuld, werde ich am Schluss noch ein Beispiel bringen, wie das ist mit dem Toleranzsein, mit dem falschen Toleranzsein. Es gibt eine richtige und notwendige Toleranz, ist ja klar. Aber das wäre mal ein eigenes Thema wert, über die Toleranz heute zu sprechen. Ja, wie kommt Jesus dazu, hier so scheinbar intolerant zu sein? Wie kommt Jesus dazu? Jetzt hole ich den Apostel Paulus hier zu Hilfe. Im Kolosserbrief hat er geschrieben, übrigens hat der Paulus die Größe Jesu aufgezeigt und dargelegt. Da stehen Sätze drin, das ist ganz gewaltig. Unter anderem, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Man könnte sagen, in Person. Deshalb hat er Jesus sagen können, wer mich sieht, sieht den Vater. Also es ist gebündelt in ihm. Nicht daneben und davor in irgendjemand anderem. Oder wieder Paulus. Er ist ja derjenige, der hat den Hauptteil des Neuen Testamentes ja bestritten mit seinen Schriften. Hat sozusagen die Sache, die in Jesus Christus geschehen ist, theologisch verarbeitet und ausgewertet. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber, stammt ja auch von Paulus. In Christus, nicht in irgendeinem anderen. Er starb am Kreuz. Das ist übrigens der Kernpunkt, in dem wir uns auch vom Islam unterscheiden. Das müssen wir mit aller Deutlichkeit sehen und auch festhalten und, wenn es sein muss, in Gesprächen auch bekennen. Denn im Islam ist das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist, das für uns im Zentrum des Erlösungsgeschehens steht, herausoperiert. Da starb eben Jesus nicht am Kreuz, obwohl Jesus als großer Prophet im Islam eine Rolle spielt. Das muss uns klar sein. Er starb am Kreuz und kein anderer. Wird doch uns in der Bibel, ich sage jetzt Bibel, weil es bereits schon im Alten Testament vorgefertigt ist, darauf werde ich in meinem vierten Punkt noch hinkommen. Das begegnet uns auf Schritt und Tritt, dass sich nun wirklich in der Person Jesu Christi bündelt. Und da, was ganz wichtig ist, nur er ist auferstanden. Ich werde gleich eine Geschichte lesen, weil wir es in unseren Tagen sehr stark mit dem Islam zu tun haben, dass wir an dieser Stelle eben auch fest im Sattel sitzen oder lernen, da wirklich klar auch antworten zu können, wenn es die Möglichkeit zum Gespräch und zum Bekennen gibt. Jesus konnte sagen, und das hat er schon im Vorgriff auf die Tatsache seiner Auferstehung, weil er wusste, dass er auferstehen würde, gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wisst ihr, das sind so klare, zentrale Worte aus dem Munde Jesu oder auf seine Person bezogen, dass er eigentlich Jesus gar nicht anders konnte als sagen, ja, außer mir, ohne mich, neben mir, keine Rettung, keine Erlösung. Ich bin der ich bin. Versteht ihr das jetzt? Ich bin der ich bin. Jetzt kommt die Geschichte von wegen Mohammed und so. Als Mohammed, der übrigens gelebt hat, das sollten wir uns auch einprägen, von 570 bis 632 nach Christus. Als Mohammed gestorben war, trat sein Freund Omar, man hat ja deswegen den Felsendom auch schon Omar-Moschee genannt, obwohl das nicht ganz zutreffend ist, trat sein Freund Omar vors Zelt, schwang seinen krummen Säbel und schrie, dem schlage ich das Haupt ab, der behauptet, Mohammed sei tot. Mohammed wird auferstehen. Ein paar Tage später aber ließ es sich nicht mehr verheimlichen. Mohammed war tot, auch bei ihm behielt der Tod, der Feind des Lebens, das letzte Wort. Bei Jesus aber war es anders. Die Kriegsknechte hatten ihn zu Tode gemartert. Einer hatte mit einem Lanzenstich ein Übriges getan. Pilatus ließ Wachen vor das Grab stellen und die Pharisäer sorgten für die amtliche Versiegelung. Von Hannas und Kaiphas bis hinunter in die unterste Hölle erhob sich ein Triumphgeschrei, Jesus ist tot. War ja letztlich ein Satanswerk, Jesus umzubringen. Aber ein paar Tage später mussten selbst seine Feinde zugeben, dass das Grab leer war. Zuerst sieht Maria Magdalena Jesus als den Auferstandenen, voll Freude und ansteckender Gewissheit verkündigt sie es den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Seitdem kann die Gemeinde Jesu jubelnd verkünden, wir haben einen auferstandenen Herrn, der die Riegel des Todes gesprengt hat. Selbst die Feinde mussten zugeben, nicht wahr, die Geschichte mit der Versiegelung und dann, dass sie das Gerücht in den Umlauf gesetzt haben, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Das hat alles dazu beitragen müssen, alle die Maßnahmen, Jesus partout sozusagen ins Grab hinein zu zwingen. Das alles musste dazu beitragen, genau das Gegenteil ans Tageslicht zu befördern, dass er nämlich auferstanden ist. Also, warum ist heute nur der Glaube an Jesus Christus der richtige? Erste Antwort, weil Jesus es gesagt hat. Das müsste uns eigentlich schon genügen. Aber ich weiß, vielen genügt es nicht. Deshalb habe ich einen weiteren Punkt. Jetzt füge ich hinzu, weil es die Apostel gesagt haben. Von sich aus wären selbst die Apostel, oder müsste ich eigentlich sagen, die Jünger, also diejenigen aus dem Jüngerkreis, die mit Jesus da 3 Jahre gewandert sind, haben ihren Herrn und Meister hautnah erlebt, von sich aus wären die gar nicht in der Lage gewesen. Selbst der Apostel Paulus nicht, als er noch der Saulus war, wären gar nicht in der Lage gewesen, das zu bezeugen, dass wirklich nur in ihm Heil und Rettung ist. Also die Tatsache, dass da ein Petrus aufgetreten ist, ausgerechnet der Petrus, das spricht Bände. Ausgerechnet vor dem Hohen Rat. Ausgerechnet, nachdem sie bereits Redeverbot bekommen hatten. Ausgerechnet dann, als ihnen bewusst war, wenn wir in der Richtung weitermachen, kann es uns dreckig gehen. Ausgerechnet da und dann sagt Petrus, es ist in keinem anderen Heil. Kein anderer Name ist den Menschen unter dem Himmel gegeben, als nur der Name Jesus. Er ist der Rettername, kein anderer. Und dann hören wir heute aus der Feder eines Dr. Ross, so habe ich gelesen, ich kenne den auch nicht näher. Hört mal bitte gut zu, dass die ersten Christen übereifrig gewesen sein könnten, dieses so zu proklamieren, was? Es ist in keinem anderen Heil, was Petrus da so damals gesagt hat. Also, dieses so zu proklamieren, ist eine Möglichkeit, mit der der Christ leben muss. Habt ihr den Eiertanz mitbekommen? Das ist ein Eiertanz. Erstens in der Möglichkeitsform. Nicht? Die ersten Christen könnten vielleicht übereifrig gewesen sein, dieses so zu behaupten. Das heißt, die Ausschließlichkeit, Jesus so in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist eine Möglichkeit, mit der wir leben müssten. Das heißt, heute muss man diese Aussage des Petrus hinterfragen. Der Petrus, das sage ich jetzt auch, der war vielleicht von seinem Naturell her schnell. Der war schnell da, das Petrus-Bekenntnis. Der war schnell bereit, Herr, wenn alle, aber ich nicht. Das war so ein Schnelltyp, der Petrus. Ja, ob man da den so ganz ernst nehmen kann, vielleicht auch in dieser Aussage, es ist in keinem anderen Heil. Aber der Dr. Ross hat es nicht einfach bloß auf den Petrus bezogen, er hat ja überhaupt von den ersten Christen gesprochen. Naja, wenn wir der Meinung sind, der Petrus ist doch nicht so ganz zuverlässig, vielleicht war er doch ein bisschen zu schnell als Schnelltyp. Ja gut, dann stelle ich ihm den Johannes an die Seite. Auch Apostel. Johannes 5, also Brief, jetzt nicht Evangelium, Johannes 5, 1. Johannes 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Oder wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich, nämlich dass der Vater und der Sohn übereinstimmen. Oder, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das sind doch so klare, felsenfeste, unerschütterliche Aussagen. Also, Johannes, der Apostel. Und gestern Abend habe ich am Schluss gelesen, das ist der Schluss seines Evangeliums. Es gibt da noch ein Kapitel, man findet das als Anhang sozusagen. Aber sein Evangelium hört mit den Sätzen auf, die ich gestern Abend am Schluss gelesen habe. Das ist deshalb aufgeschrieben, damit ihr glaubt. So fasst es zusammen. All die Geschichten, das, was er berichtet hat, die Sache mit Jesus bis hin zur Auferstehung, all das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Wem das immer noch nicht genügt, der soll auf den Apostel Paulus hören. Paulus ist ja an dieser Stelle nun wirklich ein Kronzeuge. Und zwar deshalb, weil er ja am Anfang einer war, der im gegnerischen Lager stand. Und zwar als einer der rabiatesten. Das hat ihn ja zeitlebens bedrückt und verfolgt, so möchte ich sagen. Ich habe die Gemeinde Jesu verfolgt. Ich bin nicht wert, dass ich ein Apostel heiße. Das kann er sagen. Aber gerade weil er einst im gegnerischen Lager stand, ist er zum Kronzeugen gemacht worden von seinem Herrn. Gerade deshalb. Jesus hat ihn ja, soll ich sagen, umgedreht. Und bis heute ist das sprichwörtlich nicht wahr, dass aus einem Saulus ein Paulus wird. Das haben ja manche selbst schon dem Joschka Fischer gemeint. Der heißt nicht Joschka, ich weiß.
Noch.
Noch?
Noch immer. Also.
Ja, warum? Offiziell heißt er doch Josef oder irgendwie sowas. Er kommt aus dem katholischen Bereich. Bei seiner Vereidigung hat ja der damalige Bundespräsident Herzog seinen richtigen Namen gesagt und hat dazu gelächelt. Weil er ja weltweit bekannt ist als Joschka. Naja, aber das jetzt ist nicht wichtig. Als der Saulus zum Paulus umgedreht wurde, da konnte er schreiben, das Evangelium ist eine Kraft, die rettet alle, die daran glauben. Er konnte auch schreiben, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Und jetzt könnte ich, was soll ich sagen, sämtliche Paulusbriefe durchgehen und immer die entsprechenden Stellen zitieren, die deutlich machen, dass Paulus ganz entschieden und wirklich unerschütterlich gesagt hat, was der Petrus gesagt hat, es ist in keinem anderen Heil. Laboriere die doch nicht woanders herum. Ja, wenn nun jemand meint, die ersten Christen, so wie der Dr. Ross, die ersten Christen waren halt so begeistert oder übereifrig oder biblisch gesagt, die standen in der ersten Liebe und haben deshalb eben so aus vollem Herzen heraus eben ein solches Bekenntnis vom Stapel gelassen. Die konnten vielleicht gar nicht anders, aber wir heute, denen füge ich jetzt noch eine weitere Antwort hinzu. Also immer unter der Frage, warum ist heute nur der Glaube an Jesus Christus der richtige? Erstens, weil es Jesus gesagt hat. Zweitens, weil es die Apostel gesagt haben. Drittens, was meint er, was jetzt kommt? Weil es viele seitdem gesagt haben. Viele. Hoffentlich gehören wir auch zu den vielen heute Abend hier. Ich will nur jetzt einfach ein paar nennen. Den Apostel Paulus haben wir schon genannt. Einige Zeit später hat es einen gegeben, der in ähnlicher Weise wie der Apostel Paulus für die Klarheit und Reinheit des Evangeliums gekämpft hat, in dem sogenannten pelagianischen Streit. Da gab es nämlich einen Mönch namens Pelagius in der Kirchengeschichte, der hat, wie das so üblich ist, eben auch herum überlegt und herum diskutiert. Man diskutiert ja in der Kirchengeschichte Land auf Land ab bis heute herum und hat gemeint, ja also, das Evangelium, so wie ich es auch heute Morgen versucht habe darzulegen, von Abraham her, dieses Bedingungslose und Schrankenlose, irgendwie doch jetzt wieder mit Verpflichtungen und Aufgaben, die der Mensch zu erfüllen hat, zu befrachten. Das war der Mönch, Pelagius. Und da hat er einen Antipoden bekommen. Wer weiß, wer das war. Der Augustinus, ausgerechnet der. Und der Augustinus, der konnte wie kein anderer, auch von seiner Biografie her, diesem Mönch Pelagius entgegentreten und konnte für die Reinheit des Evangeliums kämpfen und hat Gnade, wirklich Gnade sein lassen. Hat Augustinus fertiggebracht. Wisst ihr warum? Weil er zuerst auch ein Saulus war. Nicht so wie der Saulus, von dem wir gerade gesprochen haben, sondern der Augustinus befand sich, bevor er in seinem Leben die große Wende erlebt hat, in einem wüsten, unordentlichen Leben. Er hat ja später dann ein Buch geschrieben unter dem Namen Bekenntnisse. Da hat er dann das beschrieben und bedauert. Und er hat es am eigenen Leib erlebt, was es heißt, begnadigt zu werden. Und deshalb konnte er an dieser Stelle dieses Zeugnis wieder hell auf den Leuchter stellen. Wisst ihr, die Verdunkelung dieses Zeugnisses, nur Jesus, hat es immer wieder gegeben. Das ist eigentlich nichts Neues. Aber Reformation, Martin Luther hat doch nichts anderes getan, als dieses Zeugnis wieder klar auf den Leuchter zu stellen. Es ist wichtig, dass wir bei diesem nur bleiben und bitteschön an dieser Stelle uns nicht knieweich machen lassen, auch nicht knieweich diskutieren lassen. Augustin ist sein bekanntes Wort, dass unser Herz unruhig ist, bis es ruht in Gott. Das ist an der Stelle vielleicht nicht so treffsicher, aber trifft doch das Zentrum. Ich möchte dem Augustinus einen anderen an die Seite stellen. Das ist John Wesley. Man sagt ja, das sei so was wie unser Kirchenvater von der Methodistenkirche, oder heute heißt es ja evangelisch-methodistische Kirche. Das will der gar nicht sein. Ich glaube, er würde sich das gar nicht gefallen lassen. Er war eigentlich ursprünglich anglikanischer Pfarrer. Ist es zeitlebens eigentlich auch geblieben. Und die Entstehung der Methodistenkirche war eigentlich sowas wie ein Nebenprodukt. Und Wesley selber hat an der Tatsache wohl lange herumgedoktert und herumgeschluckt, bis er merkte, also die Sache muss sich in diese Richtung eben in die Selbstständigkeit, in eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln. Aber das nur deshalb, weil er selbst als anglikanischer Pfarrer, jetzt sage ich so, auch noch ein Saulus war. Nicht, dass er rabiat, der hat er gepredigt, auf Kanzeln gepredigt, war bereits schon unterwegs als Missionar nach Amerika, wollte dort Indianer missionieren. Das war alles da. Er war religiös unterwegs. Und doch hat es ihm am Entscheidenden gefehlt, nämlich ganz persönlich zu wissen, dass dieser Jesus, von dem er bereits gepredigt hat, auch für ihn persönlich zum Heiland werden muss. Das ist ihm dann eines Tages klar geworden. Ich kann jetzt die Umstände im Einzelnen nicht schildern, aber in seinem Tagebuch steht das. Dass ihm das klar geworden ist. So hat er es gesagt, dass wirklich auch für mich, jawohl für mich, dieser Jesus gestorben ist. Und das hat er dann gepredigt und dann ist losgegangen. Dann hat er Kanzelverbot gekriegt, dann hat er auf den Friedhöfen gepredigt, auf den Straßen und war unterwegs und so weiter. Dinge, die bis heute passieren. Fragt mal den katholischen Priester, der auch mit Kassetten, was war er hier auf der La Haye auch schon? Dayard, ja. Bis zur persönlichen Heilsgewissheit durchfinden. Das ist es nämlich. Nicht einfach so ein allgemeines Gläublein haben, sondern wirklich die persönliche Heilsgewissheit oder Jesusgewissheit oder Christusgewissheit, dass ich weiß, ich bin gemeint, ich bin eingetragen im Lebensbuch, ich stehe da drin. Ein wirkliches, hundertprozentiges Überzeugtsein. Woltersdorf kann da dichten, bis zum Schwören kann ich es wissen. Ich glaube, an dieser Stelle krankt manches auch in der Christenheit. Ich möchte uns heute Abend hier nicht zu nahe treten, aber fragt sich doch wirklich jedes Einzelne heute Abend bei uns, bin ich an der Stelle tatsächlich meines persönlichen Heiles gewiss? Fragen wir uns. Das ist nämlich der Motor, der uns antreibt, auch für das Bekennen. Für das Bekennen, jawohl, nur dieser Jesus. So heute dringend nötig. Gerade weil überall so ein Wischiwaschi da produziert wird und ja, so ein Allgemeinglaube. Ich habe ja den dritten Punkt so überschrieben, weil es viele seitdem gesagt haben. Ich kann ja da nur eine kleine Auswahl bringen. Das ist die Wolke der Zeugen. Hebräerbrief, die Wolke der Zeugen. Sundar Singh, Hindu, wir haben heute Abend schon mal von einem gehört. Ein Hindu, ehemaliger Hindu. Was der mitgemacht hat, als er sein Christuserlebnis hatte, er hat es in besonderer Weise erfahren, sollte ja anschließend, und das bekannt hat, sollte er vergiftet werden. Er wurde ausgestoßen aus seiner Familie. Zog los. War dann als Missionar unterwegs, ist verschollen, man weiß bis heute nicht, wo er gelandet ist. Sundar Singh wurde auch bekannt im Westen, hat einmal eine Auslandsreise gemacht und kam auch in das christliche Europa. Hat dort Vorträge gehalten, wurde natürlich, soll ich sagen, auch ein bisschen hofiert, wenn so ein renommierter Mann, der kam aus einer renommierten Familie, der Sundar Singh, das war kein kleines Licht. Und da kam es natürlich auch zu Gesprächen im christlichen Europa und da wurde er eben auch von entsprechenden Leuten, auch Theologen und auch renommierten Leuten gefragt, ja, was er denn besonders am Christentum entdeckt hätte, dass er jetzt als Hindu eben überwechselte und nun zum Missionar für das Christentum, so rum, so ähnlich hat man es dann ausgedrückt, geworden sei. Dann war seine lapidare Antwort, das, was er entdeckt hat, war Christus. Ja, aber er müsse doch, an der Lehre müsse ihm doch etwas wichtig geworden sein, oder? Ja, dann kommen die Dogmatiker und haken dann die einzelnen Paragraphen ab, oder was? Nein, Christus. Das ist das Entscheidende und das Zentrale. Das ist ihm wichtig geworden. Und der ist ihm groß geworden. Nichts davor und nichts daneben. Christus. Ich könnte mir denken, dass heute Abend jetzt viele aufstehen, wenn ich dazu auffordern würde, und die was Ähnliches bezeugen und bekennen. Das wäre doch großartig. Da könnten wir richtig eine Zeugnisversammlung machen jetzt. Viele Zeugen, die Wolke von Zeugen, jawohl, nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Wir hatten in München eine besondere Situation. Da ist eine Frau, verheiratete, junge Frau, zum Glauben gekommen, die aus Libyen, ich meine, oder Tunesien, das weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall aus dem Islam, kommt, hat einen deutschen Mann geheiratet, war in München verheiratet, hat Familie, kommt eines Tages und bittet darum, sie möchte in die Gemeinde aufgenommen werden und bittet um die Taufe. Ich sagte mir damals, also wenn jemand einen solchen Religionsübertritt wagt und das öffentlich bekennt, da gehe ich drauf ein. Und ich habe ihr dann einen Katechismus gegeben, dass sie sowas wie die christliche Lehre kennenlernt, obwohl sie das wahrscheinlich vorher schon alles drauf hatte und wusste. Und dann kam es dann zum Gespräch und wir haben uns unterhalten über Thema Glauben natürlich und natürlich auch über den Hintergrund, von dem sie herkommt, Islam. Und ich habe ihr dann die Frage gestellt, sagen Sie mal, und weil da aus diesem Gespräch eine solch klassische Antwort hervorgegangen ist, gehe ich mit ihm hausieren bis heute Abend, sage ich auch an anderen Stellen immer wieder. Ich habe sie gefragt, sagen Sie mal, worin sehen Sie denn den Unterschied zwischen dem Koran und der Bibel? Sie hatte den Koran gelernt. Die Frau hat nicht lange überlegt. Ich möchte sagen, das kam wirklich wie mit der Pistole geschossen aus ihrem Mund. Sagte sie, im Koran steht das drin, was der Mensch tun muss, und in der Bibel steht das drin, was Gott für uns getan hat. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Also für die Antwort würde ich Ihnen jetzt den theologischen Doktor geben, wenn ich könnte. Das konnte ich natürlich nicht. Aber, ja, also kann man es treffsicherer sagen? Was Gott für uns getan hat. Und da machen Leute bei uns rum und überlegen sich, ja, könnte man nicht doch, unter Islam wäre das nicht auch ein Weg und eine Möglichkeit und da ist doch manches viel einfacher. 5 Säulen, 5 Dinge muss man einhalten und da gehört Punkt 1, 2, 3, 4, 5 dazu und dann muss man, was weiß ich, bin jetzt richtig drauf. Ja. So heimlich wird man fotografiert, da wird es geblitzt. Naja, hoffentlich war es die richtige Stelle. Dass man da fünfmal am Tag dann sein Gebet verrichtet, ein Ritual macht, und dann hat man die Sache, dann habe ich es geschafft. Was der Mensch tun muss, merken wir, das ist Religion. Jetzt konstruiere ich einen Einwand. Wir befinden uns ja heute Abend bei diesem Thema so etwas wie in einem Gespräch mit Andersgläubigen, mit denen, die versuchen eben über die Toleranzschiene da die Sache zu torpedieren oder eben den anderen Glauben auch stehen und gelten zu lassen. Das wollen wir durchaus, aber ich möchte doch auch den Versuch machen, einen Andersgläubigen zu überzeugen von dem, dass Jesus eben der eine ist und einzige. Das möchte ich schon. Dazu will ich Gespräche führen. Und da möchte ich schon auch Argumente haben. Und ich hoffe, dass heute Abend hilft ein bisschen auch uns, dass wir Argumente haben. Also, der dritte Punkt war jetzt, weil es viele seitdem gesagt haben. Aber nun könnte jemand einwenden und sagen, ja, bitteschön, das sind doch alles Leute, die aus ihrer persönlichen, mit einem Fremdwort subjektiven Überzeugung heraus reden. Sage ich, klar, das ist deren Überzeugung. Und Glauben bedeutet ein Überzeugtsein, ein persönliches Überzeugtsein von dieser Tatsache. Nur in ihm, oh Wundergaben, können wir Erlösung haben. Ja, sagt dann mein Gesprächspartner, meine Überzeugung ist halt eine andere. Ich halte es halt nun mit den 5 Punkten im Islam. Das ist meine Überzeugung. Dann steht Überzeugung gegen Überzeugung. Das heißt, subjektive Aussage gegen subjektive Aussage, und das Ganze endet dann wie beim Schachspiel im Patt oder was. Na, wie heißt es da? Ach, Schachmatt. Ja. Nein, Patt. Na, wie?
Unentschieden.
Dann ist Patt. Also doch Patt. Also so arg kann ich nicht Schach spielen, aber ich kann es ein bisschen, deswegen. Heißt es dann jetzt, wenn wir an dieser Stelle sind im Gespräch, heißt es dann jetzt, aha, lass mal einander stehen. Es kann gut sein, dass ein Gespräch so ausgeht. Man lässt sich gegenseitig stehen. Wir gehen ja nicht her und sagen, willst du nicht mein Bruder sein? Dann eins obendrauf. Das geht nicht. Ja, aber das ist in der Kirchengeschichte oft gemacht worden. Das machen bis heute die Fanatiker. Aber das ist nicht genehmigt, bitteschön. Das ist in dem Zeugendienst, den Jesus uns aufgetragen hat, kein richtiger Weg. Absolut nicht. An der Stelle darf durchaus die notwendige und richtige, jetzt sage ich, Toleranz geübt werden. Ganz klar. Das tut einem weh. Ich war, wenn der andere sagt, bitteschön, ich habe halt eine andere Überzeugung, wie hätte ich schon gern manches Mal vorne einen gepackt und geschüttelt und gesagt, Mensch, jetzt nimm's doch endlich an. Vor allem, wenn Jugendliche so daherkommen. Also da, ja, wisst ihr, oft ist es ja auch das im Hintergrund, dass einer sagt, das ist, meine Überzeugung ist halt eine andere, ich kann da nicht und so weiter. Da hätte ich schon oft lieber gesagt, nein, du willst nicht. Mancher versteckt sein Nicht-Können hinter dem Nicht-Wollen. Ja, was bleibt jetzt noch übrig? Ich habe noch einen Punkt. Und der ist mir sehr wichtig. Und zwar deshalb, weil hier die Möglichkeit besteht, dass ein ehrlich Wollender, ein ehrlich Suchender, einer, der dranbleiben will, und das sage ich jetzt schon von der Erkenntnis, die wir durch die Bibel her ja haben, einer, der vom Heiligen Geist da schon so zipfelweise berührt worden ist. Denn er will ja dranbleiben. Und da können wir sagen, die wir schon ein paar Schritte weiter sind, Mann, das ist ja schon gewirkt von Gott selber. Wenn du ein Suchender bist, dann bist du das bereits, weil Gott an dir arbeitet. Das kann man ohne weiteres sagen. Man kann dann auch ohne weiteres sagen, aber bitteschön, jetzt nicht wieder ein Versteck suchen, wo du dich dann so windest und rausredest oder sowas. Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass ein ehrlich Suchender eine objektive Möglichkeit besitzt, zu prüfen. Also, dass wir ein Stück weit aus dem bloß Subjektiven, also Überzeugung gegen Überzeugung, aus dem bloß Subjektiven herauskommen. Die Möglichkeit gibt's. Ich sage ein Stück weit. Das ist nicht die Möglichkeit eines mathematischen Beweises, 2 mal 2 gleich 4, das gibt's ja, sagen wir, beim Glauben nicht. Ich kann den Glauben nicht mathematisch jetzt definieren und einfangen. Das geht nicht, das ist aber auch gar nicht notwendig, denn Glauben, so haben wir gestern Abend festgestellt, ist ja nicht bloß eine Verstandesangelegenheit, sondern verstehen, fühlen, wollen. Also der ganze Mensch ist beteiligt. Also ein Sachverhalt, der objektiv nachprüfbar ist. Gibt es das? Sachverhalt, der objektiv nachprüfbar ist. Jetzt kommt mein vierter Punkt, der ist so formuliert. Also warum ist heute nur der Glaube an Jesus Christus der richtige? Viertens, weil es die Propheten vorausgesagt haben. Vorausgesagt haben. So, und nun kann sich der ehrlich Suchende auf den Weg machen und jetzt arbeiten wie ein richtiger Bibelforscher. Und kann jetzt all die Stellen heraussuchen aus seiner Bibel, die da ankündigen, dass da einer kommen wird. Das liegt noch so ganz im Dunst und Nebel, so ganz von ferne. Nicht wahr, der Weibesame, der Schlange den Kopf zertreten wird. Wo steht denn das? Ganz vorne in der Bibel. Ganz vorne. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist natürlich in der Bibel so richtig konstruiert. Da hat etwa der Mose mit dem Jesaja ausgemacht, du Jesaja, ich schreibe die Geschichte mit dem Weibesamen und du schreibst die Geschichte mit dem Kind, das da geboren wird. Wisst ihr, das habe ich jetzt ein bisschen überzeichnet, klar. Aber das, was da als Konstruktion angesehen wird, das wird von manchen tatsächlich so gemacht. Dabei ist gerade die Tatsache, dass unsere Bibel in einem Zeitraum von über 1000 Jahren entstanden ist, eine Überlegenheit, gerade in dieser Sache, dass die Propheten über Jahrhunderte hinweg haben prophezeit, dass da einer kommen wird, durch den, jetzt sage ich es natürlich mit unseren Worten heute, durch den Gott ein besonderes Werk macht. Über Jahrhunderte hinweg. Eben der Mose schreibt da bereits auf den ersten Blättern der Bibel. Und da kommt nicht erst der Jesaja, bereits manche vor ihm und dazwischen drin. Die schreiben alle auf den einen hin. Und die Tatsache, dass das über Jahrhunderte verstreut ist, beweist die Objektivität. Das kann doch nichts Konstruierter sein. Da kann doch kein Mensch hinsitzen und sagen, naja, lassen wir das den Mose sagen, lassen wir das den Jesaja sagen, dann kommt der Micha noch dazu. Der Micha, der muss, weil das Jahrhunderte später ist, der muss dann noch genau angeben, in welchem Ort der geboren wird. Das haben sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten gewusst. Sie konnten das dem Herodes sagen. Bethlehem. Und sie haben es trotzdem nicht kapiert. Oder selber nicht ernst genommen. Also die Tatsache der prophetischen Ankündigung des Kommens Jesu ist eine objektiv nachprüfbare. Bitte machen wir uns auf die Suche. Entdecken wir im Alten Testament diese prophetischen Ankündigungen. Ich habe persönlich an dieser Stelle, soll ich sagen, eine Blockade gehabt. Und zwar deshalb, weil tatsächlich diese prophetischen Ankündigungen im Alten Testament so verstreut vorhanden sind. Eben, der Mose ein Zipfel, der Jesaja ein Zipfel, dann in den Psalmen verschiedene Zipfel und da ein bisschen und dort ein bisschen und da kommt blitzt was auf. Dachte ich, du liebe Zeit, also wieso denn so verstreut? Jetzt kommt meine Blockade. Hätte Gott das nicht auch anders machen können, dass er etwa, jetzt konstruiere ich, dass er etwa dem David, meinetwegen, das war ja ein prophetisch redender und singender Mensch, dass er dem David sagt, David, du schreibst jetzt den Psalm sowieso, du nummerierst durch, 1 bis 10, Geburt, alles was da kommt, das was also da für den, der da kommen soll, wichtig ist, das nummerierst du durch, das ist der Psalm sowieso und da steht es klipp und klar drin. Merkt ihr, wie dumm sowas ist? Gott hat es anders gemacht. Gott hat es so gemacht, dass er uns in die Lage versetzt, uns auf die Suche zu machen und das Gold, jetzt sage ich so, das Gold des Glaubens in der Prophetie des Alten Testamentes zu entdecken. Die Goldader, die unsere Bergwerksleute suchen, die entdeckt man auch nicht auf der Straße. Da muss man graben, da muss man forschen. Und da gibt es da Goldklumpen und dort Goldklumpen. Das wird nicht alles auf einem Haufen geliefert. Und so macht es das Alte Testament. Oder so sage ich jetzt, so hat es Gott mit den prophetischen Ankündigungen gemacht. Wir können sie suchen und entdecken. Und da entdecken wir Großartiges. Das ist etwas, was einem wirklich das Herz aufmacht. Ich sage noch einmal, eine objektiv nachprüfbare Tatsache. Die Tatsache von Prophetie, und jetzt füge ich hinzu, und Erfüllung. Man kann bereits im Alten Testament ja entdecken, dass verschiedene Stellen Wert darauf legen zu sagen, das geschah aber deshalb, auf das erfüllt würde, was da und da geschrieben steht oder gesagt wurde. Schon im Alten Testament. Nicht erst durch den Matthäus, der da die Brücke baut vom Alten zum Neuen. Da begegnet uns auf Schritt und Tritt gerade der Satz. Das geschah aber, auf das erfüllt würde. Nein, Gott will ein Worterfüller sein. Das will er. Deshalb gibt er Zusagen, die er einlöst. Man soll ihn eben an seinen Zusagen prüfen. Und dann an seinem Erfüllen. Das will Gott. Also eine prophetische Ankündigung. Bekannt ist der Psalm 22. Dieser Psalm 22 ist Prophetie auf die Kreuzigung Jesu. Von David geschrieben, der die Todesart der Kreuzigung überhaupt noch nicht kennen konnte. Denn die Todesart der Kreuzigung wurde ja durch die Römer eingeführt. War zur Zeit des David nicht praktiziert, nicht bekannt. Und das, was David in diesem Psalm schreibt, das schildert Einzelheiten der Todesart eines Gekreuzigten, in der Tat. Und wenn es da Ausleger gibt, die sagen, ja, Jesus hat seinen Leidenspsalm, das glaube ich übrigens, seinen Leidenspsalm am Kreuz gebetet. Mein Gott, so fängt da dieser Psalm an, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sage ich, jawohl, das hat Jesus. Jesus hat diesen prophetischen Leidenspsalm auf sich bezogen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, damit hat der Jesus ganz bewusst und aktiv diese Prophetie sozusagen auf sich bezogen, um nicht zu sagen an sich gerissen, dann sage ich, ja, das hat Jesus getan. Aber hat er auch das Teilen der Kleider unter sich, unter die Soldaten, meine ich jetzt, hat er auch das Teilen der Kleider aktiv betrieben? Hat er etwa vom Kreuz herab gesagt, da ihr Soldaten, jetzt würfelt, damit sich die Prophetie im Psalm 22, Vers 19 erfüllt. Was hat denn Jesus aktiv dazu beigetragen, dass er in Bethlehem geboren wurde? Das hat doch Augustus veranlasst, mit seinem Steuererlass. Also die Sache, dass wir da so etwas hineintragen oder konstruieren, das hält nicht Stich. Es ist wirklich so, dass die Erfüllung der prophetischen Ankündigungen im Alten Testament nur in der Person Jesu Christi geschehen sind. Jetzt lese ich einen Satz, den ich hier stehen habe. Er fasst es ein bisschen zusammen. Gott selber hat dafür gesorgt, dass in der Tatsache von Prophetie und Erfüllung ein Nachweis der Einzigartigkeit Jesu Christi vorliegt. Das unterstreiche ich, ein objektiv nachprüfbarer Nachweis. Ein Mathematiker, Ich habe das einem Buch entnommen. Ich kann das selber nicht nachrechnen, also so viel mathematisches Können habe ich nicht. Soll ich sagen, nicht mehr. Integral und Differential habe ich auch mal gelernt, aber da weiß ich keinen Strich mehr. Ja, wirklich nicht. Also, ein Mathematiker hat nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung Folgendes errechnet. Bei 50 Prophezeiungen, sprich im Alten Testament, das sind übrigens über 300 im Alten Testament, bei 50 Prophezeiungen wäre eine zufällige Erfüllung, also zufällig, in einer Person geringer als 1 zu einer Trillion. Wie er auf diese Zahl kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlichkeitsrechnung, also so stellen sie in diesem Buch. Bei 50 nehmen wir noch 2 weitere Prophezeiungen hinzu nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dann kommt eine Zufälligkeitszahl heraus, die kann man gar nicht mehr messen. Und dann sind sie über 300. Das heißt doch, rein mathematisch gesehen, ist die Möglichkeit, dass es zufällig in der Person Jesu Christi sich erfüllt hat, einfach gar nicht drin. Das kann nicht sein, dass hier ein Zufall gewaltet hat. Also der Nachweis der Einmaligkeit und Einzigartigkeit Jesu ist hier gegeben. Und wir können das nachprüfen. Lesen wir das doch, studieren wir es, erforschen wir es. Suchen wir nach den Goldadern im Alten Testament, suchen wir es. Und bauen wir dann die Brücke zu der Person Jesu Christi. Und dann können wir wirklich fest im Sattel sitzen. Dann können wir wirklich sagen, wie der Petrus und wie der Hannes, es ist in keinem anderen Heil. Such doch nicht lang rum. Überleg doch nicht an 100 Stellen. Jetzt wiederhole ich die 4 Punkte. Warum? Weil es Jesus gesagt hat, weil es die Apostel gesagt haben, weil es seitdem viele gesagt haben und jetzt ja, vielleicht ist das der Hauptpunkt fast, möchte ich sagen, weil es die Propheten vorausgesagt haben. Deshalb, nur der Glaube an Jesus Christus, der Richtige. Wir Menschen sollten aufhören mit Herumsuchen, mit Fluchtversuchen, mit dem, in dem Lied ist so ausgedrückt, ich bin durch die Welt gegangen. Das ist ein klassisches Lied, ein schlichtes, einfaches, aber zentral klassisches Lied, so möchte ich sagen. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ich weiß nicht, wie man es besser anders sagen kann. Alle Pfützen austappen und eben das nicht finden, was man eigentlich sucht. Vorwurf der Intoleranz. Ich habe doch noch ein Beispiel angekündigt. Wenn jemand fürchterliche Bauchschmerzen hat und sie vergehen absolut nicht, haben Sie wahrscheinlich oder wie? Was? Dann hören Sie gut zu jetzt. Also, es wird absolut nicht besser und sämtliche Hausmittel versagen. Und man geht dann schließlich doch zum Arzt und der Arzt eröffnet einem, nachdem er da mit seinem Stethoskop abhört und was da alles passiert und so, es bleibt nichts anderes übrig, ich habe den Verdacht Blinddarmentzündung. Und dann hat der betreffende Patient fürchterlich, aber bei Ihnen nicht, gell? Also, dann hat der Patient fürchterlich Angst. Warum? Da muss man den Bauch aufschneiden. Sagt Herr Doktor, geht es nicht auch mit Hausmitteln? Probieren wir es mal mit heißen Umschlägen. Das ist ja gerade das Falsche, gerade bei Blinddarmentzündung. Warum? Weil er Angst hat vor der Operation. Aber der Arzt, der ist jetzt so intolerant und sagt, kein anderer Weg, Sie müssen unters Messer. Und jetzt fängt der Patient an, was? Ja, jetzt muss er sich entscheiden. Fängt er nach wie vor an, mit Hausmitteln rumzulaborieren oder nimmt Betäubungsmittel oder was man da alles machen kann und stirbt dann schließlich, weil der Blinddarm platzt und was da alles passieren kann. Nur, weil er sagt, aber Herr Doktor, Sie sind intolerant. Weil der drauf besteht, Operationen, sonst nichts. Und seht, das ist die Haltung, die manche einnehmen, wenn man da mit Toleranz und Intoleranz rumlaboriert. Es ist eben in keinem anderen Heil, in keinem anderen, Oder das Beispiel vom Anfang. Zu wissen, wo Wasser ist in der Wüste und es einem Verdustenden nicht sagen, das wird strafrechtlich verfolgt, weil es unterlassene Hilfeleistung ist. Bitte, sollte auf uns nicht zutreffen. Bleiben wir an dieser Stelle fest im Sattel als Christusbekenner. Nur der Glaube an Jesus Christus der Richtige. Wir müssen deshalb fest im Sattel sitzen, weil an dieser Stelle die antichristliche Verführung ansetzt. Jesus als einen unter vielen. Weil die antichristliche Verführung gerade dieses nur aushebeln will. Lassen wir das nicht zu. So, nun beten wir. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist in unsere Welt. In eine verlorene Welt. In eine Welt, die nichts dringender braucht als dich. Und in eine Welt, die meint, nichts dringender tun zu müssen, als dich abzulehnen. Herr, dein Volk hat dich damals abgelehnt. Du hörst nicht auf zu lieben, dein Rettungsangebot zu machen. Du gehst deinen Rettungsweg mit deinem Volk, mit deiner Gemeinde, mit der ganzen Welt. Hab Dank, dass deine Erlösungstat am Kreuz vollgültig ist und alles umfassend ist und dass keine Macht und Kraft in der Welt in der Lage ist, dich davon abzubringen, dein Heil durchzusetzen bis an die Enden der Erde. Ja, bis einmal alle Knie sich beugen vor dir und alle Zungen bekennen, dass kein Heil vorhanden ist außerhalb von dir. Wir danken dir, dass du der Erste und der Letzte und der Lebendige bist. Amen.